Da bin ich auch gespannt, wie das weitergeht mit den AMRs oder auch mit den humanoiden Robotern. Wie weit kann ich gehen, ohne Menschen zu gefährden? Und wie stark kann der Roboter nachher sein? Und wie lange hält so ein Roboter dann auch?
Herzlich willkommen beim Inside Talk, unserem monatlichen Deep Dive Podcast. Dieses Mal zum Thema Robotik oder Roboter. Wir sind dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Ich habe mir in der Vorbereitung mal den World Robotics Report 23 angeguckt und der sagt, dass Deutschland den mit Abstand höchsten Bestand an Industrierobotern in der EU hat. Das fand ich schon überraschend. Allein 2022 wurden 25.000 neue Einheiten installiert und damit haben wir inzwischen, glaube ich, 250.000 Roboter, die ihren Dienst in Deutschland tun und unser Bruttosozialprodukt steigern. Und seit Jahren steigt der Absatz jährlich um 5%. Also das ganze Thema wächst und wächst und wächst und wächst. Aber mir ist aufgefallen in den letzten Wochen und Monaten, dass jetzt Large Language Models, wie zum Beispiel ChatGPT, Einzug halten. Nicht nur in Marketing, Sales oder in die Klassenzimmer, sondern irgendwie gefühlt auch in das ganze Thema Robotics. Ich habe auf YouTube irgendwie humanoide Roboter gesehen, die sich vorstellen und erzählen können, warum sie Sachen irgendwie weggeräumt haben. Und es fühlt sich so ein bisschen an, als ob wir irgendwie in wenigen Jahren alle so eine Art C-3PO von Star Wars zu Hause haben könnten. Dazu möchte ich gerne von Experten wissen, wie der Robotermarkt überhaupt funktioniert, wie weit die Industrie da ist, was heute schon so eingesetzt wird und was vielleicht demnächst passiert. Ob sich dieses Gefühl bewahrheitet, dass in den nächsten 5 Jahren vielleicht mehr zum Thema Robotik passiert als in den letzten 30 Jahren. Also fallen irgendwelche Jobs weg? Wenn ja, welche zuerst? Oder kann ich jetzt reich werden, wenn ich ganz, ganz doll mich mit dem Thema Robotik beschäftige? Ist das Thema reguliert? Wie sicher ist das Ganze? Und so weiter und so weiter und so weiter. Also dazu habe ich 2 ganz tolle Gäste eingeladen und die begrüße ich jetzt erstmal. Herzlich willkommen Dr. Ralf Lessig. Und von Mitsubishi habe ich den Michael Finke. Schön, dass ihr da seid. Erstmal Ralf, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Wunderbar, ich freue mich, dass ich da sein kann.
Und lieber Michael, auch gut, dass ich dich auch sehe.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich fange mal mit dem Ralf an. Ralf, womit hast du dich so die letzte Dekade beschäftigt, damit wir einen Eindruck davon haben, was so ein bisschen dein Expertenfeld ist?
Ja, sehr gerne. Bin seit ca. 30 Jahren in der Beratung tätig für unterschiedliche Beratungshäuser. Die letzten 5, 6 Jahre davon bei der Boston Consulting Group, habe dort das sogenannte Center for Digital Machinery geleitet, was sich mit den, sagen wir mal, Zukunftsthemen, mit den ganzen Hightech-Themen im Bereich Maschinenbau und Industrieautomation befasst. Habe dort insbesondere das Thema Robotics in den unterschiedlichsten Ausprägungen vorangetrieben, im Sinne von: Was passiert in diesem Bereich? Was sind Anwendungen? Wie können wir unseren Kunden helfen, diese Technologie gewinnbringend im Industriegeschäft, im produzierenden Umfeld einzusetzen?
Dazu gehe ich gleich nochmal ins Detail. Das war jetzt erstmal so eine kleine Übersicht. Und auch zu dir, Michael. Du bist Product Manager bei Mitsubishi für das Thema Roboter. Und auch da habe ich erst durch die Vorbereitung verstanden, wie groß Mitsubishi zu dem Thema ist. Kannst du uns da so ein bisschen was aus deinem Job oder vielleicht auch über das Thema Robotik bei Mitsubishi erzählen?
Ja, vielen Dank. Also ich bin seit 10 Jahren rund bei Mitsubishi Electric und habe auch hier relativ viele Segmenterfahrungen sammeln dürfen bei Hard- und Softwareentwicklung. Kommuniziere so die Marktbedürfnisse vom deutschen und europäischen Markt nach Japan und bringe neue Produkte und neue Lösungen aus Japan dann in den Markt hier mit ein. Also grob so die Produktmanagement-Aufgabe. In den letzten Jahren habe ich einige Roboter eingeführt und auch einige Produkte und Lösungen, vor allem Funktionen, die auch KI mit beinhalten, was heute ganz gut passt. Ich fand das ganz ganz cool. Du hast in der Einführung gesagt, hier mit ChatGPT, das hat November 2022 den Markt total geändert. Es hat sich alles gedreht. Also wir haben 2019 haben wir eine Funktion hinzugefügt, die sehr viele KI-Möglichkeiten enthält für die Roboter. Und bei der Produkteinführung damals war es so, ja, wir dürfen nicht so viel KI sagen. Und dann haben wir alles mit KI und mit Algorithmen haben wir aus diesem Produkteinführungstext herausgenommen, um diese Akzeptanz zu erreichen, dieser Funktionen. Und das kam erst ja, nach ChatGPT wurde das erst so, ja, salonfähig, die KI-Funktionalitäten. So ein paar Beispiele habe ich auch nachher noch, aber genau, da kann ich ganz viel drüber erzählen. VDMA und ZVI bin ich tätig an den Verbänden.
Das heißt nochmal für die Leute, die das nicht jeden Tag hören?
Genau, das war der Zentralverband der Elektroindustrie und einmal der VDMA, das war der Verband für deutsche Maschinen- und Anlagenbauer. Genau, da bin ich auch mit tätig im Thema Produktmanagement, aber auch für die Robotik und Automation.
Und Mitsubishi Electric ist, glaube ich, relativ groß. Ihr habt 2022 10 oder fast 11 Milliarden Euro mit dem Thema Industrierobotik gehabt.
Ja, ich weiß nicht, wie du dich vorbereitet hast. Also wenn du bei einem Large Language Model eingibst, der größte Roboterhersteller der Welt, ja, dann kommt momentan, kommt da ganz viel Mitsubishi Electric ganz oben mit einem Abstand von, ich glaube, 2- oder 3-fachen Umsatz. Ja. Die Modelle sind verbesserungsfähig, sage ich mal so. Wir sind nicht der allergrößte Roboterhersteller und schlagen alle unsere Marktbegleiter ums Dreifache, sondern das ist ein Statistikproblem hier. Mitsubishi Electric ist so eine Art Full-Supplier, wie in Deutschland der Siemens, aber hat noch Roboter und andere Lösungen mit dabei. Das ist deswegen.
Aber ihr macht einen Milliardenumsatz mit dem Thema Robotik?
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, okay. Immerhin. Um mal so ein bisschen sozusagen euch zu lockern und vielleicht auch so ein bisschen Sensationslüstern in den Podcast zu steigern. Was war die Robotik-News, die euch zuletzt so ein bisschen die Sprache verschlagen hat? Fangen wir vielleicht mit dir an, Michael.
Die Sprache verschlagen? Also es kam jetzt immer mehr raus, dass die humanoide Robotik die Industrierobotik ablösen soll. Und das hat mir so erst die Sprache verschlagen, ja. Weil das noch ganz viele Hindernisse gibt, die es zu lösen gibt, bis sowas in der Industrie wirklich einsetzbar ist. Und da wurde sehr viel kommuniziert, dass das schon ab morgen möglich ist. Und
Wenn ich YouTube gucke, habe ich tatsächlich das Gefühl, dass Fabriken nur noch so aussehen, weil noch ein paar Menschen da arbeiten müssen. Aber eigentlich die nächsten Fabriken, die gebaut werden, die werden komplett irgendwie auf Roboter zugeschnitten. Und das Thema Menschen in Fabriken ist eigentlich in der nächsten Dekade eher auslaufend. Ja, also so ein Gefühl bekommt man. Das hat dir so ein bisschen die Sprache verschlagen. Und ich habe jetzt verstanden, du sagst, da gibt es noch viele Abhängigkeiten, die jetzt auf den Firmenpräsentationen nicht erwähnt werden. Darüber möchte ich gleich sprechen. Ralf, ist dir was eingefallen, wo du zuletzt gesagt hast, also das haut mich selbst nach 10 Jahren in der Branche ganz schön um?
Ich sag mal, das ganze Thema Artificial Intelligence ist ja extrem gehypt in den unterschiedlichsten Schattierungen mit und ohne Roboter. Und wenn man sich diesen Gartner Hype Cycle mal anschaut, weiß nicht, ob den jemand kennt, das ist so eine Lebenszykluskurve für irgendwelche Innovationen. Von der Startphase über den Gipfel der völlig übersteigerten Erwartungen, dann durch das Tal der Desillusionierung hin zu einem, sagen wir mal, stabilen Wachstum, bis es dann auf einem sogenannten Plateau der Produktivität ankommt. Wenn man sich das anschaut, stehen die Smart Robotics ganz oben auf diesem Gipfel der übersteigerten Erwartungen. Das fand ich sehr bemerkenswert, weil ich glaube, dass schon relativ viel Substanz dahinter ist. Ich glaube, die Übersteigerung ist eher, und das ist vielleicht auch in die Richtung, was Michael gerade gesagt hat, dass alle davon ausgehen, das geht jetzt innerhalb von 2-3 Jahren und dann haben wir unseren persönlichen Roboter zu Hause rumlaufen. Ich glaube, technisch ist der Grundstein gelegt, aber das ist noch eine lange Strecke und das wird auch deswegen gefühlt durch dieses Tal der Tränen oder Tal der Desillusionierung noch durchlaufen, bis dann sich, sagen wir mal, die Technik so weit stabilisiert, dass es produktive Anwendungen auch für jedermann geben wird.
Du hast in den letzten Jahren viele Beratungsprojekte begleitet, ohne vielleicht zu viel über einzelne Kunden zu erzählen. Was sind so typische Herausforderungen gewesen, deren wegen man euch als Beratung mit ins Boot geholt hat?
Ich meine, es sind zwei Arten. Zum einen alle, die im Bereich Robotik aktiv sind, also die Anbieter von klassischen Industrierobotern, das ganze Thema autonome Fahrzeuge oder wie es ja jetzt heute heißt, AMRs, Autonomous Mobile Robots, also Fahrzeuge, die nicht mehr mit Landmarken oder mit irgendwelchen Navigationshilfen operieren, sondern völlig autonom sich in einem definierten Umfeld bewegen können. Alle, die Technikkomponenten da reinliefern, denen im Prinzip zu helfen, was ist so ein Fahrplan, was ist der Weg da in die Zukunft, was sind die Themenfelder, auch technisch, die besetzen müssen und sagen wir mal, wie muss ich mich heute aufstellen, um in 5 bis 10 Jahren möglichst großes Stück vom Kuchen abzurückkommen. Das ist der eine Teil. Der andere Teil, das sind die Anwender dieser Technik, also alle, die irgendwo im produzierenden Gewerbe letztendlich eine Fabrik betreiben und sich die Frage stellen, wann ist der Zeitpunkt für welche Investition in diese Technologie, damit ich den Zeitpunkt nicht verpasse, damit ich dort den Einstieg hinbekomme, aber dass es auch von Anfang an produktiv ist. Und das ist, sagen wir mal, so ein bisschen die Krücke bei der ganzen Sache. Es wird viel diskutiert, es gibt viele schlaue Lösungen, es wird viel vorgestellt. Muss man ja nur über die Hannover Messe gehen oder die einschlägigen Fachmessen. Produktive Use Cases, wie das so auf Neudeutsch heißt, wo ich heute investiere und relativ zeitnah diese Investition sich amortisiert, da gibt es noch nicht so viele. Über das, was an klassischen Robotikinstallationen schon nachgewiesen wurde. Also ich meine, Roboter ist ja ein alter Hut, gibt es seit 30 Jahren. Vorreiter, die Automobilindustrie, wenn es um den Rohbau geht, wo ja Heerscharen von Robotern die Karosserie zusammenschweißen, aber natürlich in einer Anwendung starr programmiert für eine bestimmte Karosse über den Lebenszyklus dieser Karosse. Und das in relativ großen Stückzahlen, die dann da durchlaufen. Und ich sag mal, wir stehen ja an der Schwelle, über intelligente Robotik oder Smart Robotik, dass ein ganz anderes Einsatzprofil realisiert werden kann. Also sagen wir mal, entweder Losgröße 1 oder kleinste Losgrößen im industriellen Kontext oder irgendwelche anderen Tätigkeiten, die eben nicht stark repetitiv sind in jeder, sagen wir mal, Serviceanwendung. Und das sind diese beiden Themenfelder, weil natürlich alle erkannt haben, ich muss diese Vorteile, die sich da langfristig bieten, ich muss sie nutzen. Der eine, ich mache ein Geschäftsmodell draus und der andere, ich habe einen weiteren Sprung in der Effizienz in meiner Fabrik.
Ich hatte ja eben erwähnt, dass in diesem Report steht, ungefähr 250.000 Industrieroboter stehen irgendwie in Deutschland rum. Könnt ihr mir helfen zu verstehen, wie viele davon schweißen einfach, wie viele davon packen einfach einen Gegenstand von A nach B? Oder was sind weitere beeindruckende Fähigkeiten, die diese 250.000 Industrieroboter so können?
Ja, also ich gebe gerne so ein bisschen einen Einblick. Also es ist schwer zu sagen, was jetzt genau wie viele dieser Roboter machen. Dafür gibt es auch ganz coole Studien. Ich sag mal, der World Robotics Report ist da ein guter Ansatz. Auch von dem Institut, die arbeiten auch mit dem VDMA zusammen. Das ist so ein Teil vom VDMA. Ja. Und es gibt auch eine Statistik für Deutschland, wie viele Roboter in welchem Bereich jetzt eingesetzt werden. Also ganz viel passiert halt bei Automobilherstellern. Da ist eine ganz große Basis installiert und da kommen auch mal wieder neue dazu. Dann gibt es hier so Kunststoffsachen, das heißt so eine Entnahme aus so Produktionsteilen. Das heißt, wenn ich so einen 3D-Druck habe oder eine größere Kunststoffproduktion, die regelmäßig produziert, dann ist das der nächstgrößere Teil. Dann gibt es so Maschinen, die bestimmte Sachen machen, genau, und dann Metallerzeugnisse, die dann, ich sag mal, wenn man eine Prothese hat für ein Zahninlay, wenn das aus einer Maschine rauskommt, dass ich das wieder auch irgendwo hinpacke und wegsortiere. So, und dann gibt es die Elektronikindustrie, da werden Sachen vielleicht auch montiert oder zusammengeschweißt oder gelötet. Ja? Wenn ich so an eine Produktion denke für Fernbedienungen vom Auto, also Autoschlüssel, ja. So eine Autoschlüsselproduktion, da werden ganz viele Roboter eingesetzt, die dann die elektronischen Bauteile zusammenbringen und dann nachher dieses Kunststoffcase oder das Case dann nachher da drum legen, ja, dass das möglichst schnell und viel produziert werden kann. Da werden viele Roboter eingesetzt, ja.
Ich schätze mal, ein Drittel bis die Hälfte aller Roboter, die in Deutschland installiert sind, sind irgendwie im Automobilkontext. Und zwar jetzt nicht nur im Rohbau, sondern sagen wir mal auch an anderen Stellen in dem Produktionsprozess. Wenn ich mir eine Endmontage anschaue, werden ja auch teilweise Bauteile oder Baueinheiten Roboter gestützt in das Fahrzeug, in die Karosse eingebracht. Und der Rest steht querbeet in allen unterschiedlichen Industrieanwendungen. Und ich sag mal, die Automobilindustrie war in den letzten 3 Dekaden, das war der Wachstumstreiber für Robotik, weil, sagen wir mal, dort das Mengengerüst gestimmt hat, auch die Traglasten etc. In der Zukunft, vor dem Hintergrund, dass wir ja bei der weltweiten Automobilproduktion auf dem Peak irgendwo angekommen sind, plus minus ein paar Jahre, wird das sich ja auf Ersatzinvestitionen beschränken im Automobilbereich. Das heißt, das Wachstum in der Zukunft im Bereich Stationärroboter, das muss woanders stattfinden. Ein Bereich ist, Michael hat es auch schon gesagt, Elektronikfertigung, dass wir heute über kollaborative Roboter oder Leichtbauroboter, das verschmilzt oder konvergiert in den nächsten Jahren oder ist schon eigentlich mitten in diesem Prozess drinnen zu konvergieren, dass wir damit vergleichsweise kostengünstige Robotik haben, wo man mit wenig Traglast, wenn ich Elektronikbaugruppen irgendwie händel oder bestücke oder sowas, da brauche ich nicht Traglasten von Hunderten von Kilo, sondern da reichen ja Gramm oder 100 Gramm aus manchmal. Und dass da die Technik jetzt da ist, auch für einen, sagen wir mal, Preis, so zu einem Preispunkt, wo wir diese Elektronikfertigungen automatisieren können. Und das jetzt geht einher mit Lohnkostensteigerungen in den Niedriglohnländern. Also wenn ich mir anschaue, China oder überhaupt Asien, was wir dort für Lohnkostensteigerungen die letzten 5 bis 10 Jahre gesehen haben und Erwartungen sind ja, dass das so weitergeht. Das heißt, dass ich dort Use Cases, wo ich manuelle Arbeit in diesem Bereich durch Robotik ersetze, dass die sich zunehmend rechnen. Und sagen wir mal, das ist für mich eins der großen Wachstumsfelder im Bereich stationäre Robotik. Ich weiß nicht, Michael, wie du das siehst.
Auf jeden Fall. Also wenn man so schaut, die Automobilindustrie, da gibt es eine Roboterdichte. Ne? Die Roboterdichte ist ein Merkmal für ein Land, wie viele Roboter pro 10.000 Beschäftigte eingesetzt werden. Und Roboterdichte ist ist ganz gut daran zu beschreiben, wo man noch Wachstumspotenzial hat. Also in der Automobilindustrie in Deutschland haben wir so 1.500 Roboter grob auf 10.000 Mitarbeiter. Und in allen anderen Industrien sind wir bei 200 um den Dreh. Das heißt, also da haben wir ganz viel Wachstumspotenzial und auch Automatisierungspotenzial. Man sieht ja viele Fertigungen, wo noch per Hand Sachen gemacht werden und wo so ein Roboter deutliche Erleichterungen bringen kann. Und da haben wir ganz viele Möglichkeiten, noch zu wachsen und zu automatisieren und ja den Menschen zu helfen, ja, eine anständige Produktion aufzubauen.
Ich habe das eben, wenn ich das richtig verstanden habe, Ralf, du hattest gesagt, vieles in eurer Arbeit ging darum, mit Unternehmen zusammen rauszufinden, welcher Schritt der Arbeit sich überhaupt lohnt, von einer Roboterlösung übernommen zu werden und dann, welche Lösung ist das und wie wird die integriert und so weiter. Wenn ich mir mal die letzten 10 Jahre, 2010 bis 2020 angucke, was waren da so die größten Fortschritte im Bereich Robotik? Ging es denn darum, dass die Roboter noch mehr tragen konnten oder dass sie sich noch schneller bewegen konnten oder was kam so dazu? Denn wenn ich von außen reingucke, sieht so ein Roboter, den ich heute sehe, genauso aus wie irgendwie in meiner Kindheit. Der hat irgendwie einen langen Arm und verschiedene Achsen. Aber was hat sich in der letzten Dekade stark daran getan, wo man sagt, das ist ein großer Fortschritt gewesen?
Ich glaube, ich habe das Stichwort schon gebracht. Das ist das Stichwort kollaborative Roboter / Leichtbauroboter. Also kollaborative Roboter, die ohne Schutzumgebung zusammen mit dem Menschen interagieren können. Das ist für mich schon die Innovation. Das ist technisch im Prinzip so gelöst, dass der Roboter an jeder Achse, wo er sich bewegen kann, erkennen kann, entweder über eine Strommessung oder über eine Kraftmesssensor, dass er auf ein Hindernis auffährt und dann relativ zeitnah abstoppen kann, sodass er, wenn er auf einen Menschen drauf fährt, den Menschen nicht verletzen kann. Ein klassischer Roboter in einem Rohbau bei einem Automobilhersteller, wenn der in Fahrt ist, der bleibt nicht stehen, sondern der bringt den Menschen einfach um. Also das ist schon ein relativ großes Sicherheitsthema. Was wenige wissen, dass die kollaborativen Roboter eigentlich als Leichtbauroboter mal gestartet sind, mit Riesing und mit UR. UR ist ja weiterhin der größte Anbieter oder unabhängige Anbieter in dem Feld. Die Großen, mit Blick auf den Michael, die holen massiv auf, können wir vielleicht uns auch noch drüber unterhalten. Jedenfalls, die haben irgendwie sich überlegt, muss es immer der teure 100.000 und mehr Euro Industrieroboter von einem der namhaften Hersteller sein? Oder gibt es nicht für einfachere Anwendungen auch Bedarf für einen Roboter, der 20.000 Euro oder von mir aus weniger kostet? Dann haben die so Einfachroboter gebaut, haben gemerkt, das reicht noch nicht als Differenzierungsmerkmal. Irgendeiner hat sich dann überlegt, jetzt lass doch den, um auch andere Anwendungen zu erschließen, lass doch diesen Roboter echt kollaborativ machen. Eben wie gerade skizziert, dass der erkennt, wenn er auf dem Hindernis drauf fährt. Und dann haben sie sich noch was überlegt, das ist das dritte Element, nämlich ein Roboter historisch extrem schwierig zu programmieren. Man muss also wirklich ein Softwarefuchs sein, Programmierer sein, um das Ding irgendwie beizubringen, was er da machen soll. Da haben die sich hingesetzt, haben gesagt, na ja, so in den Zeiten von iPhone, schicke Benutzeroberflächen, machen wir doch irgendwas so mit Drag and Drop und mit einem Teach-Modus, dass ich dem Roboter praktisch führe, und haben eigentlich eine neue Benutzerschnittstelle für die Einrichtung des Roboters kreiert. Und das alles zusammen war der Startschuss für dieses Thema kollaborative Roboter. Wir haben das vor, es ist schon so 5-6 Jahre her, haben wir das mal untersucht, hatten wir eine Studie. Sagen wir mal, die Marktzahlen waren ja immer so eine Hockeystick, so Hockeystick-Forecasts im Sinne von, in 2-3 Jahren kommt der große Durchbruch der kollaborativen Roboter und dann hebt der Markt richtig ab. Und wir haben das dann mal angeguckt. Jedes Jahr haben die einschlägigen Forecasting- oder Report-Hersteller, die haben dann halt einfach diesen Zeitpunkt, wo das abhebt, also diesen Punkt im Hockeystick, die haben einfach wieder nach hinten verschoben, weil es lief halt nicht so richtig. Weil der reinrassige kollaborative Roboter halt auch eine ganze Reihe von Einschränkungen hat, insbesondere was die Performance anbetrifft, weil der einfach eine Geschwindigkeit hat, damit dieses Abstoppen, wenn er den Menschen treffen kann, damit das funktioniert, kann ich den nicht in der Geschwindigkeit laufen lassen, wie man das so aus Filmen kennt, wie ein klassischer Roboter sich bewegt. Und da hat die ganze Branche dran gezahnt. Es entwickelt sich in meinen Augen jetzt zu einem Kontinuum aus, ich habe Programme bei Mitsubishi und bei Yaskawa und bei ABB und bei allen anderen, wo ich diese leichten Roboter sowohl in der klassischen Variante als auch in dieser kollaborativen Variante bekomme. Benutzeroberflächen haben die klassischen Roboterhersteller nachgezogen oder sind dabei nachzuziehen. Das heißt, diese Innovation geht jetzt in das Gesamtrobotikfeld über, hat aber natürlich damit das Gesamtthema Robotik gefördert und beschleunigt. Und ich sag mal, wir sehen da eine Konvergenz aus diesen unterschiedlichen Technologien, aber eher im Sinne dann einer Variantenbildung bei den großen Roboterherstellern und nicht mehr, hier habe ich das eine und da habe ich das andere.
Das ist spannend, dass du das erwähnt hast mit der Geschwindigkeit. Ich hatte jetzt im Vorfeld mir irgendwie aus Versehen bin ich hängen geblieben, habe mir ein 90-Minuten-Video angeguckt, wie man so ein Mitsubishi, ich glaube Assista heißt der, irgendwie so ein Roboter von euch bedient. Und da steht dann so ein Typ und sagt, kollaborierender Roboter, dieser Roboter könnte pro Sekunde sich 1 Meter bewegen, was ja auch relativ schnell ist. Aber wenn man sich stoßen kann, also wenn da jemand in der Nähe steht, dann bewegt er sich natürlich nur 25 Zentimeter pro Sekunde. Und genau das, was Ralf eben auch gesagt hatte, wenn man sich quetschen kann, bewegt er sich nur 5 Zentimeter pro Sekunde. Und das nimmt natürlich tatsächlich wahrscheinlich eine ganze Menge potenzielle Produktivität raus, wenn der Roboter so langsam ist. Aber das Ganze ist natürlich schon wieder in einer Industrienorm definiert. Also diese Zahlen, die ich gerade genannt habe, sind, glaube ich, Teil von so einer ISO oder DIN, keine Ahnung, was das ist. Und das fand ich natürlich total spannend, weil all das, wo ihr seit Jahren schon wahrscheinlich alles durchreguliert habt, oder nicht ihr, aber wo das durchreguliert ist, all das wird wahrscheinlich auf diesen ganzen Robotik-News, die wir jetzt auf YouTube sehen, überhaupt gar keine Rücksicht genommen, ja? Und das ist wahrscheinlich genau das, was ihr gesagt habt, wo ihr sagt, das, was die da bauen, alles total gut, aber bis das wirklich mal eingesetzt wird und produktiv sein kann und skalierbar und so weiter, das wird halt nicht nur 2 oder 3 Jahre dauern. Und als ich so dieses Beispielvideo von der Einrichtung dieses Assista-Roboters gesehen habe, da wurde mir auch klar, was da für ein Aufwand dahinter ist, das Ganze so zu designen, dass das wirklich in die Produktivität gehen kann und nicht nur einfach spannend zum Zusehen ist. Das fand ich interessant. Das hatte ich schon wieder vergessen, wie aufwendig das ist, aus so einem Use Case oder Proof of Concept einen echten Use Case zu machen.
Ja, was man auch sieht, wenn man diese kollaborativen Roboter sich betrachtet, ne, das hast du gut aufgegriffen, da war am Anfang in den letzten 10 Jahren, ne, wo es angefangen hat, war da so dieser Hype da, dass ich dann sofort den Roboter nehmen kann und die Integration mache ohne große Probleme. Ich brauche keine große Abnahme machen, und dann gingen die Roboter in die verschiedenen Firmen, und dann kam peu à peu so eine Desillusionierung, und die Roboter wurden dann nachträglich doch genauso eingesetzt wie die Standardindustrieroboter. Das heißt, ich hatte eher noch mehr Aufwand, so einen Cobot einzubinden in eine Automatisierungslösung als mit einem Standardindustrieroboter. Und das hat halt nicht dem Konzept entsprochen, dass alles total easy ist. Wir haben jetzt diese Art der Programmierung, dass es besonders leicht ist, haben wir hinzugefügt für die Standard-Industrieroboter und haben so einen Use Case mit eingefügt, der vorher bei den Cobots wirklich total innovativ war. Das hat vorher quasi keiner gemacht, so eine ganz einfache Roboterprogrammierung, dass man da viel schneller zu einem Programm kommt.
Und das habe ich dann so wahrgenommen jetzt als Beispiel, dass ich so einen Computer habe und da kann ich so ein Icon hinziehen und das heißt, beweg dich zu folgender Position. Ja. Dann kann ich zum Roboter gehen, kann den Roboterarm mit der Hand irgendwo hinziehen und dann sagen so, jetzt hier merken. Dann sage ich jetzt hier Hand auf, wieder runter, Hand zu, wieder hochheben. Also, dass ich jeden Schritt so ein bisschen selber den Roboter immer weiter schiebe, so ein bisschen wie so ein Stop-Motion-Film sozusagen. Mhm. Und das Ganze ist dann über eine Software machbar und wahrscheinlich, genau, vorher musste ich dann irgendwie in fünfdimensionalen Raum irgendwie Koordinaten eintippen und jetzt konnte ich auf einmal den Greifer selber bewegen. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das viel gebracht hat. Aber du hattest eben noch erwähnt, bei vielen war so eine Desillusionierung. Kannst du darauf nochmal eingehen? Also was hat man sich oft versprochen, wenn man einen Roboter gekauft hat? Und war es dann die Programmierung, die so schwer war? Oder war es im Grunde war es was anderes?
Also versprochen hat man sich, dass man bei der Risikoabnahme nachher ein Easygoing hat. Das heißt, ich kann einfach den Roboter nehmen, in meine Anlage einbinden und kann sofort starten. Und dann brauche ich keine große CE für meine Maschine machen. Ich kann sofort in den Sicherheitsbereich eintreten und brauche mich mir über Abstände keine Gedanken mehr zu machen. Und der Roboter übernimmt einfach alles. Und das war halt dann doch nicht so. Also ich musste doch eine Risikobeurteilung machen, sagen, okay, wie schnell bewegt sich der Roboter, wie schnell gehe ich auf den Roboter zu, wie schnell darf er sich bewegen, wie groß sind die Kräfte, habe ich Quetschstellen. Und das alles dann abzufangen, war dann deutlich mehr Aufwand, halt wie gesagt, als wenn ich eine Roboterzelle baue, die komplett eingehaust ist. Und das hatte mir bei der Einführung damals so ein bisschen gefehlt und das ist auch in der Industrie dann irgendwann angekommen.
Du hattest ja gefragt, was war die, sagen wir mal, größte Innovation der letzten Dekade? Was ist die der laufenden Dekade? Und das sind ja die mobilen Roboter. Ich habe ja mit BCG vor 2 Jahren eine relativ groß angelegte Studie veröffentlicht.
Zukunft der Robotik bis 2030.
Genau, wo wir uns damit befasst haben, wie wächst der Markt, was sind die Treiber, was sind auch die großen Fragezeichen etc., die ich ja verstehen muss, um auch irgendwo eine Marktaussage zu machen. Und haben im Prinzip alles, was so an Bits and Pieces da war, haben wir konsolidiert, eine Marktabschätzung gemacht, dass bis 2030 der Robotikmarkt auf irgendwas zwischen 115 und 250 Milliarden US-Dollar wachsen würde, was ein Wachstum von 20-30% im Jahr ist. Also beschleunigtes Wachstum gegenüber dem, was wir in den letzten Dekaden gesehen haben. Du hattest eingangs gesagt, irgendwas so 5-10%. Ich glaube eher in der Größenordnung von 10%, wenn ich weiter in die Vergangenheit schaue. Wobei wir natürlich in den letzten Jahren durch die Pandemie und so weiter hatten wir da ein paar Verwerfungen, einfach weil die Automobilindustrie einen relativ harten Investitionsstopp rausgegeben hatte. Und das hat voll durchgeschlagen. Die stationären Roboter, jetzt auch getrieben durch die Freiheitsgrade, die wir mit kollaborativ den neuen Steuerungskonzepten plus angereichert natürlich auch mit der ein oder anderen Art von künstlicher Intelligenz haben, um die Installation leichter zu machen. Das geht alles darum, wie kriege ich das einfach programmiert, wie kriege ich es einfach installiert. Haben wir damals ein Wachstum abgeschätzt in der Größenordnung 15-20%. Der eigentliche Wachstumstreiber sind aber die mobilen Roboter. Also auf Neudeutsch Mobile Professional Service Robots. Wir reden also nicht über den Staubsaugerroboter zu Hause oder den Poolroboter, der da zu Hause deinen Pool regelmäßig irgendwie reinigt, sondern um professionelle Einsatzfelder für Inspektionszwecke in der Landwirtschaft, in der Bauwirtschaft, wo immer man bis hin zu Public Environment, also visionär gedacht, der Roboter, der halt im statt eines Kellners, eines menschlichen Kellners, dir im Restaurant dein Essen hinstellt und dir deinen Wein oder dein Glas Wasser nachschenkt. Und dort haben wir natürlich eine riesige Bandbreite, Abschätzung irgendwas zwischen 30-60% Wachstum bis 2030. Das aber egal, ob der, sagen wir mal, untere oder der obere Fall eintritt, dass am Ende der Dekade die mobilen oder die Professional Service Robots deutlich größer sind von dem Marktvolumen her als die klassischen stationären Roboter. Und sagen wir mal, der Treiber hier, das sind diese AMRs oder AGVs, also die autonomen Fahrzeuge für Logistikanwendungen, für Produktionsanwendungen, die, weil es technisch einfach einfacher ist, in einer geschützten Umgebung so ein Fahrzeug zum Laufen zu bringen und produktiv werden zu lassen, die da so ein bisschen eine Vorreiterrolle haben. Und ich sage mal, da spielt in der laufenden Dekade die Musik. Und da, glaube ich, ist auch das Thema künstliche Intelligenz wesentlich wichtiger, weil mobiles Gerät heißt ja, ich muss erstmal autonom fahren. Bin ich sofort in der Diskussion drin, kann ich das, was im Straßenverkehr mit autonomem Fahren alles erforscht und entwickelt wird, wie weit kann ich das jetzt auf solche Robotikanwendungen transferieren? Und was für zusätzliche intelligente Mechanismen oder Modelle brauche ich, damit der Roboter dann auch wirklich was Intelligentes macht? Drüber raus, dass er jetzt mit dem Menschen sprechen kann. Ja, also ich sag mal, Sprache erkennen und auch Sprache ausgeben. Stumpf, das ist State of the Art, das ist gelöst. Jetzt irgendwie intelligent was aufzunehmen und was Schlaues draus zu machen, was der, also wirklich inhaltlich verstehen, was derjenige von dem Roboter oder von dem Gerät will, das ist eine komplett andere Liga. Das halte ich auch für wesentlich, wesentlich schwieriger als das Thema autonom navigieren und autonom in der Gegend rumfahren oder sich zu bewegen. Dieses, ich verstehe, was der will, interpretiere das und kann dann die richtige Aktion draus ableiten.
Michael, kommen solche Fragen von potenziellen Kunden bei euch schon an? Also sagen die, ich habe doch hier gehört, das geht doch jetzt. Wann kriege ich denn, also warum muss ich denn, wenn vorne DHL mir die Ersatzteile liefert, wieso muss ich die denn immer noch selber auspacken? Das kann doch jetzt der mobile Roboter oder macht das Mitsubishi etwa noch nicht?
Ja, man muss das schon separieren. Also man hat, wenn wir so Roboter jetzt sagen, dann kommen verschiedenste Typen oder Ideen sofort in den Kopf. Einmal hat man diese humanoiden Roboter jetzt, dann diese AGVs oder AMRs, also Roboter, die sich bewegen. Und wir reden mit unseren Kunden in der Regel über Industrieroboter und da ist die Aufgabe eine ganz andere. Ne? Also die Frage ist, was will ich denn machen? Ja, also vom Use Case aus. Also ich nutze einen Roboter, Industrieroboter in der Regel, um schnell etwas von A nach B zu bringen oder eine Aufgabe zu lösen. Wir hatten vorhin die kollaborativen Roboter, die bewegen sich so maximal im nicht kollaborativen Modus, so manchmal um 1 Meter pro Sekunde. So ein Industrieroboter ist 10-mal schneller und macht dann die Produktion möglichst effizient. Also ich will jetzt zum Beispiel, nutze ich einen Roboter, um ein Handling von einem Punkt zum anderen Punkt zu machen. Das ist die einfachste Aufgabe. Wenn ich dafür jetzt einen AMR oder einen humanoiden Roboter jetzt nehmen würde, der mit KI sagt, okay, ich greife mir das Teil von A nach B, dann bin ich wahrscheinlich deutlich langsamer noch als 1 Meter pro Sekunde. Und dann wäre das für unsere Kunden, die sehr schnelle Produktionsstraßen brauchen oder bauen, keine Lösung. Aber es gibt natürlich Anwendungen, wo das sinnvoll ist. Ne? Und dafür gibt es auch Lösungen, natürlich. Ja.
Für mein Ohr hört sich das aber so an, ihr hattet ja vorhin gesagt, es gibt Industrien, da gibt es schon 1200 Roboter pro 10.000 Mitarbeitenden. Und eigentlich müssten ja jetzt diese Entwicklung der nächsten Jahre doch dafür sorgen, dass ich nicht mehr diese 8.700 Mitarbeitenden brauche, sondern ihre langsame, auf 8 Stunden am Tag begrenzte Arbeitskraft durch Roboter übernommen werden kann. Also dass gerade auf dem Bereich sich ganz viel tut, dass vielleicht nicht vorne die 10 Meter pro Sekunde Roboter schneller werden, aber dass ich viel weniger bezahlte, feuchte Roboter, wie heißt das, Moist Robots, Menschen brauche.
Ja, habe ich ein super schönes Beispiel für. Wir arbeiten seit vielen Jahren mit einer Firma zusammen, die heißt Duispol. Die machen so Profilumwandlungen. Ja, das heißt, ich habe so Leisten und dann muss ich einen Mantel drum machen oder eine Folie drum machen. Und das wurde in der Vergangenheit mit Maschinen gemacht, die für jedes neue Profil sehr viel eingestellt werden mussten, manuell. Ja. Und die Industrie findet immer weniger Leute, die diese Arbeiten machen können oder machen wollen. Ja, also der Fachkräftemangel ist einfach sehr, sehr hoch. Wir haben seit vielen Jahren Tausende von Arbeitsplätzen, die fehlen. Und da hat die Firma sich gedacht, alles klar, wir machen dafür eine Lösung und die bauen große Maschinen mit so ab 35 Robotern in dieser Maschine, ganz kompakt und die übernehmen dieses komplette Profilumwandlungs- Thema. Das heißt, dass, die einzelnen Rollen anzupassen, die Drücke anzupassen. Und da ist ganz viel Know-how drin, ja? Wie man das dann genau einstellen kann, aber auch halt dieser Automatisierungsgrad sehr, sehr hoch, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Ja? Von daher ein sehr schönes Beispiel und ja, wo auch die Roboter gut eingesetzt werden können.
Wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich vielleicht in 5 Jahren einen Roboter-Arbeitskraftverleih aufmachen kann, der irgendwie im Garten Bäume schneidet, Rasen mäht und umgräbt. Ja, also ihr grinst jetzt beide, ihr lacht mich da so ein bisschen aus. Würdet ihr sagen, 20 Jahre frühestens? Oder würdet ihr sagen, also das ist ja so ein bisschen das, wo viele Leute erwarten, wo es hingeht, dass auf einmal wirklich Massen von sich selbst bewegenden Robotern auf die Welt kommen, die Aufgaben übernehmen können, auf die ich keine Lust habe.
Das ist eine Frage wieder nach mobilen Robotern. Und ich sag mal, das ist ja, wovon eigentlich alle träumen. Ja, weil es auch, sagen wir mal, viel greifbarer ist im Alltagsleben, was jeder so sieht, beobachtet, Baustelle, Landwirtschaft, Garten, whatever. Und ich sag mal, man kann die Frage fast so retournieren, wann werden wir denn im Straßenverkehr wirklich echtes autonomes Fahren haben? War ja vor ein paar Jahren auch extrem gehypt. Tesla vorgeprescht, andere vorgeprescht, irgendwelche autonomen Roboter-Taxis, es fuhren durch San Francisco. Man musste halt ein paar Leute umbringen, bevor das Ganze dann wieder gestoppt wurde, dieser Feldversuch. Von dem Level 4, insbesondere vom Level 5, hat sich die Automobilindustrie erstmal komplett verabschiedet. Halten sie im, sagen wir mal, auch in der mittleren Zukunft nicht für realistisch. In unserer Studie haben wir es eigentlich eingegrenzt auf Hammer 2030, Level 3 autonomes Fahren, ja oder nein. Und damit jetzt aber nicht nur die Technologie und die KI-Modelle für das autonome Fahren, sondern auch die Modelle für intelligentes Verhalten des Geräts oder dieses mobilen Roboters. Das geht, glaube ich, mit einher. Also die Entwicklungsgeschwindigkeit, wie wir autonomes Fahren hinbekommen, würde ich als Proxy nehmen für die Entwicklungsgeschwindigkeit, wie kriegen wir intelligentes Verhalten in die Maschine rein. Weil, wenn da einer jetzt dieses mobile Wundergerät ablädt, bei dir zu Hause im Garten, und sagt jetzt einmal bitte Hecke schneiden und es soll so und so aussehen und die Bäume noch mal ein bisschen runterstutzen, das ist halt eine Aufgabe, die hat er ja so noch nie gehabt. Weil der Garten ist anders, also der muss sich zurechtfinden und der muss jetzt irgendwie aus deinen Anweisungen, muss der jetzt irgendein intelligentes Programm stricken, dass er die Hecke eben und die Bäume richtig schneidet. Und die Aufgabe ist sicherlich vergleichbar anspruchsvoll mit der Aufgabe, ich komme autonom in dem Gelände überhaupt zurecht und wenn ich mich verfahren habe, komme ich rückwärts wieder raus oder whatever. Und unsere Prognose, zumindest vor 2 Jahren, war, dass sich das, sagen wir mal, so bis 2030 entscheiden wird. Und wenn da irgend noch mal wirklich signifikanter Fortschritt passiert bei diesen Modellen, die dieses intelligente Verhalten beim Navigieren wie bei der Nutztätigkeit ermöglichen, dann kommen wir ja bei diesem oberen Ende dieser Bandbreite für den Markt raus. Ansonsten kommen wir ja am unteren Ende raus. Das wird es in den nächsten 3, 4, 5 Jahren sehen werden, lege ich mich jetzt weit aus dem Fenster, das halte ich für ausgeschlossen.
Okay. Könntest du dich in die Rolle eines total futuristischen Innovators aus dem Silicon Valley versetzen, Ralf? Und könntest du sagen, das ist ein Grund, den Ralf, oder ein gutes Argument, das Ralf übersieht? Welches Argument könnte das sein?
Die Entwicklungsgeschwindigkeit, die wir jetzt gerade bei dem Thema Generative AI sehen, die ist beeindruckend bis beängstigend. Ich meine, der ChatGPT, gibt es ja so Untersuchungen, wie lange hat es gedauert, bis die 1 Million User drauf war, etc. ChatGPT hat, glaube ich, 3 Tage gedauert, hat es noch nie gegeben im Vergleich zu anderen Innovationen in der Vergangenheit. Ich bin mir nicht sicher, ob generative künstliche Intelligenz der Schlüssel ist für die Modelle, die wir brauchen für autonomes Fahren oder Bewegen und intelligente Tätigkeit ausführen. Wenn wir es aber schaffen oder wenn im Silicon Valley es Leute schaffen, eine ähnliche Entwicklungsgeschwindigkeit bei den da erforderlichen Modellen hinzubekommen, die bei der generativen AI für jedermann, sage ich jetzt mal, also ChatGPT und andere, wenn so eine Geschwindigkeit dort auch plötzlich irgendwie hinbekommen wird, dann lässt sich das realisieren.
Also falls der Hockeystick kommt, dann ist es beeindruckend, aber du stellst noch ein bisschen in Frage, dass der Hockeystick in den nächsten wenigen Jahren passiert, ne?
Ich sag mal, das Thema ist halt, dass die Bandbreite der Anwendungen, über die wir da reden, also Landwirtschaft, Bau, Baustellen, Riesenthema. Ich meine, wenn das mal funktioniert, eine menschenleere oder menschenarme Baustelle, so wie eine menschenarme oder menschenleere Fabrikhalle, wie genial ist denn das? Das ist ja ein Effizienzsprung, unfassbar. Aber halt entsprechend schwierig darzustellen. Jede Baustelle ist anders, jedes Gebäude ist anders und so weiter. Also es ist halt, jedes Ding ist wieder anders. Und dann, was weiß ich, Inspektion von Fabrikanlagen, Kanäle irgendwo durch die Kanäle durchkrabbeln und irgendwas inspizieren. Es ist eine so riesige Bandbreite von Anwendungen, wo Basismodelle sicherlich universell einsetzbar sind, aber wo die anwendungsspezifischen Modelle jedes Mal wieder komplett anders sind. Und das ist der Unterschied zu einem ChatGPT. Das ist halt ein Modell mit Millionen, Abermillionen von Nutzern. Die machen ungefähr alle das Gleiche. Und es ist aber ein Modell.
Michael, wenn da so viel passiert zum Thema Robotik und ihr bei Mitsubishi ja auch Roboter verkauft, hat das bei euch intern eher dazu geführt, dass ihr sagt, oh, wir müssen mal so ein bisschen R&D aufstocken und vielleicht auch mal diese ganzen mobilen Roboter uns genauer angucken, oder kauft ihr Unternehmen auf oder sagt ihr, nee, wir sind so groß geworden bei Mitsubishi, weil wir da reingehen, wo dann ein proven Success ist, wo wir gesehen haben, da hat was funktioniert und da gehen wir dann rein, aber wir müssen nicht die Ersten sein, die da irgendwie den Markt umgraben.
Ja, gute Frage. Also ich gehe ein bisschen in die Historie. Wir haben 2019 haben wir diese KI-Funktionalitäten vorgestellt, die innerhalb des, also nah am Roboter, in der Edge, im Edge-Computing-Bereich ganz viel die Produktion verbessern können. Also noch höhere Genauigkeiten erzielen oder die auch vorausschauende Wartung machen können. Das heißt, wann geht mal so ein Gerät vielleicht kaputt? Wie lange habe ich noch Zeit, bis ich eine Wartung machen muss? Und zu der gleichen Zeit haben wir auch eine neue Funktion vorgestellt, womit ich eine Roboterzelle ohne Schutzumhausung laufen lassen kann, wo ich als Mensch eingreifen kann und der Roboter weicht aus. Also ich brauche gar nicht diese kollaborative Kraft, die da irgendwie, wo ich den Stoß nachher messe, sondern der Roboter weicht einfach aus der laufenden Bewegung. Wenn er nicht ausweichen kann schnell genug, dann bleibt er stehen. So. Die Funktionen gibt's, die haben wir schon. Da arbeiten wir einmal direkt mit unserer R&D dran und einmal auch mit Real-Time Robotics. Also es gibt ganz viele Ansätze, ja, die man da verfolgen kann. Aber wenn ich jetzt nochmal schaue, 2019 haben wir das vorgeführt, ja, und diese KI-Funktionalitäten, die in der Edge sind, die funktionieren, ja, und die wurden auch im Markt akzeptiert. Aber die Sachen, sobald ich mit einem Menschen interagiere, da sind wir noch nicht viel weitergekommen. Das heißt, ich kann mir diesen ganzen Weg kann ich planen, ich kann diese Funktion hinzufügen. Wir haben eine R&D-Abteilung, da war ich vor einem Jahr, da haben wir komplett mit Spracheingabe, ohne No-Code-Programmierung, haben wir gesagt, nimm mir das Teil von links, mach mir das in so eine Bento-Box, pack mir bestimmt ein oder nimm mir ein anderes Teil oder dreh mir das. Also ich konnte alles sagen, was der Roboter machen soll, ohne dass ich den programmieren musste. Das hat alles funktioniert, aber wenn ich das hier in einer Industrieumgebung dann nachher realisieren wollen würde, würde das wieder nicht gehen. Also, weil ich dann nicht sagen kann, wie schnell ist der Roboter am Rand der Zelle? Wie dick muss ich meine Außenwand planen, dass der Roboter da nicht durchfahren kann, wenn jetzt doch jemand da durchläuft? Oder wie schnell kann der Roboter stoppen? Und das sind ganz viele Themen, die immer so sehr innovativ sind, wo wir ganz viel starten könnten, aber wo wir dann sagen müssen, nee, also an der Stelle ist Menschen wohl gefährdet und dann müssen wir sofort sagen, ja, okay, da geht's dann eigentlich gar nicht weiter. Und da bin ich auch gespannt, wie das weitergeht mit den AMRs oder auch mit den humanoiden Robotern. Wie weit kann ich gehen, ohne Menschen zu gefährden? Und wie stark kann der Roboter nachher sein? Und wie lange hält so ein Roboter dann auch? Also in der Industrieumgebung, wir haben Roboter, die halten 25 Jahre, die laufen in der Industrie durch, 24-7-Produktionen. Und ich würde bezweifeln, dass das mit den aktuellen humanoiden Robotern so läuft. Ja. Das ist auch noch so ein Thema, worauf man gerne zu sprechen kommen kann.
Ich glaube, vor einer guten Dekade war irgendwie Boston Dynamics war so ein Unternehmen, das auf einmal, wenn man das gesehen hat, dachte man, oh Gottes Willen, das ist ja total futuristisch. Tesla hat ihr, nicht Atlas, Optimus heißt das, glaube ich, das Ding, sagt Elon Musk, total wichtig. Nvidia baut Groot. OpenAI hat ein Investment, das heißt, glaube ich, Figure One oder eine Beteiligung, die so Roboter bauen. Also irgendwie das Feld von gefühlt neuen Roboterherstellern in dieser bewegte Roboter, AI-getriebene Roboter-Geschichte scheint immer größer zu werden. Welche davon findet ihr interessant und bei welchen seht ihr eher Marketing und PR als Treiber hinter den Neuigkeiten?
Also ich meine, Boston Dynamics hat sich ja von, wir machen irgendwie coole Showcases, die haben es ja geschafft, dass sie, sagen wir mal, für Spezialanwendungen, also ich will irgendwelche Kanäle inspizieren oder ich will in Anlagen mit so einem Roboter, der wie ein Hund aussieht, will ich irgendwo hinten reinkrabbeln, um regelmäßig zu inspizieren, sind die Ventile alle dicht, gibt es irgendwelche Lecks etc. Da haben die ja Use Cases, die auch wirklich produktiv sind und sagen wir mal technisch funktionieren. Da kommt es ja weniger darauf an, mit maximaler Geschwindigkeit da durchzulaufen oder durchzukrabbeln, sondern kommt es ja darauf an, dass überhaupt einer regelmäßig durchkrabbelt und nicht der Mensch da, im Zweifelsfall kommt er gar nicht hin, man muss erstmal was wegbauen, damit er rankommt, weil er größer ist. Und das war ja ein Start-up, die es geschafft haben, mit ihrer Technologie in der x-ten Generation da auch irgendwelche sinnvollen Use Cases hinzubekommen. Wenn jetzt Nvidia oder Google oder irgendwas, wenn die solche Beteiligungen haben, das sehe ich eigentlich eher als eine Mischung aus Showcase, aber vor allem als ein Lern- und Testfeld für die Software, die entwickeln. Weil die brauchen ja eine Rückkopplung, ob die Software in irgendeiner produktiven, in irgendeiner Anwendung nachher funktioniert. Das mit einem Partner zu machen, ist immer schwieriger, wie wenn ich das selber im Haus habe. Dass die langfristig sagen, ich mache ein zweites Standbein, ein zweites Geschäftsmodell und verkaufe es diese Roboter. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, sondern die bringen das so weit zum Laufen, damit sie dann ihre Software lizenzieren können, die Modelle irgendwie verkaufen können, die Datenbasen, die ich brauche, Label Database ist das Stichwort, damit die Modelle in irgendeiner Nutzanwendung mit minimalem Trainingsaufwand wirklich produktiv sein können. Das ist deren Ziel. Und dann gibt es eine dritte Kategorie von Anbietern, das sind so die klassischen Roboterhersteller, wie Mitsubishi, wie eine ABB und so weiter, die sagen, ich will mein Programm weiter erweitern, schon als Produkthersteller, aber ich muss auch irgendwie Zugang zu zu einer Endanwendung haben, weil ich brauche genau dieselbe Rückkopplungsschleife.
Verstanden. Ich glaube, das ist auch ein gutes Beispiel. Du hast gesagt, das machen die vielleicht eher, um eigene Software zu testen. Ich glaube, Nvidia hatte bekannt gegeben, dass sie zum Thema Robotik irgendwie drei große Bereiche sehen. Zum einen natürlich ihre Prozessoren, die das Ganze dann irgendwie zum Laufen bringen. Dann ein Supercomputer, den sie bauen, um Modelle zu trainieren. Und das dritte ist so eine Software, so ein Universum, in dem die physikalischen Gesetze reingebracht wurden, sodass ich sagen kann, anstatt dass ich mir jetzt 100 Roboter hier herstelle, die versuchen irgendwie zu jonglieren, kann ich 10.000 Roboter in diese Software, ins Software-Universum stellen und alle können gleichzeitig versuchen zu jonglieren und dadurch, dass das, ich kann da die Zeit irgendwie hochdrehen und kann mehr Instanzen da laufen lassen und dann passiert sozusagen, lernen die virtuell alles, was es auch in der echten Welt geben könnte. Und was dann da funktioniert, wird dann wieder zurückgespielt auf die echten Roboter. Ist das ein spannender Ansatz? Ist das immer schon so gewesen? Oder ist das tatsächlich auch etwas Neues, was sie da mit so einer Art virtueller physikalischen Welt gebaut haben?
Also die virtuelle Trainingsumgebung ist vergleichsweise neu. Ich sag mal, das ist natürlich auch extrem aufwendig. Ich brauche die Rechenleistung, dass ich es machen kann, plus die Modelle. Jetzt nicht für die KI-Anwendung, sondern das Modell für die Simulation der Umgebung ist aber, glaube ich, essentiell, um leistungsfähige KI-Modelle dann für die Nutzanwendung hinzubekommen, weil, sagen wir mal, gerade wenn ich ein fragmentiertes Feld von Anwendung habe, was nicht autonomes Fahren ist, wie beim Tesla, der letztendlich eine große Trainingsbasis hat mit seinen Fahrzeugen, wo permanent abgeglichen wird, was macht der menschliche Fahrer und wie hätte der Autopilot reagiert. Die Information läuft ja permanent in jedem Tesla, der weltweit unterwegs ist. Und dann wird paketiert, da wo es Abweichungen gibt, in regelmäßigen Abständen diese Information an Tesla zurückgespielt. Meines Wissens kann man es auch nicht ausschließen, wenn man einen Tesla fährt, sondern muss zustimmen. Und damit hat Tesla natürlich eine riesige Umgebung, eine Testumgebung, um die Modelle, die das autonome Fahren machen, immer besser werden zu lassen. Das ist aber jetzt in dem Falle Tesla ein Use Case, nämlich ich fahre autonomen Straßenverkehr mit einer riesen Installed Base, die schon haben, ist das noch relativ einfach machbar. Für den Use Case, ich mache autonome Inspektion von der Fabrik, das, was der Roboterhund da macht. Da muss ich mir überlegen, wie ich da überhaupt eine hinreichend große Testumgebung hinbekomme und dass ich die dann virtuell mache, das liegt da auf der Hand. Aber da ist, sagen wir mal, da stehen wir auch, weiß nicht, Michael, wie du es siehst, da stehen wir auch noch am Anfang.
Ja, also wir haben einmal diese massive Rechenpower, die man braucht, wenn man sagen wir Bahnplanung oder Roboterbewegung live direkt plant. Das haben wir auch gesehen bei dem Beispiel mit dem ausweichenden Roboter vor Bewegung. Da braucht man sehr viel Rechenleistung, die dann sofort abrufbar ist und nicht irgendwo erst mit einer Internetverbindung in irgendeine Cloud geladen wird und dann nochmal analysiert wird. Und das bringt mich direkt zu einem anderen Punkt. So, wo habe ich die Daten, die ich für so eine Analyse brauche oder die ich auch für so eine Berechnung brauche, und wo habe ich die Berechnung der nächsten Schritte? Und das ist auch so ein Thema, also in der produzierenden Industrie werden die Daten in der Regel lokal gehalten und nicht in die Cloud irgendwo geladen. Und weil jedes produzierende Unternehmen möchte das Know-how möglichst bei sich haben, damit nicht irgendjemand die Produktionsstraße 1:1 kopiert und sagt, alles klar, ich produziere jetzt ohne den Entwicklungsaufwand einfach das Gleiche nochmal nach. Und da haben wir 2022, als ChatGPT so populär geworden ist, haben wir zum Beispiel auch eine Software rausgebracht, die Daten vor Ort, also die lokalen Daten analysieren kann und wo ein Kunde sich auf seinen Bestandsdaten eine Verbesserung der aktuellen Produktionsstraße berechnen kann oder sich Informationen rausgeben kann, müsste ich einen bestimmten Parameter ändern, damit ich ein besseres Endprodukt bekomme. Nennt sich MyLab. Ist ein anderes Thema, aber es greift das auf, was wir hier besprechen. Das heißt, wo verarbeite ich die Daten und wo fallen die an? Ja. Und wie kriege ich die Daten dann auch irgendwo anders hin? Und dieses Datenhandling ist ein ganz, ganz großes Thema, wo wir mit unseren Kunden drüber sprechen und wo ganz großer Protektionismus ist, der auch nicht unberechtigt ist.
Ja. Wenn ich das so höre, dann hört sich so ein bisschen so an, als ob mir vielleicht durch den aktuellen KI-Hype und durch cool geschnittene Videos so ein bisschen das Gefühl vermittelt wird, wenn man nur genügend Frauen ransetzt, kriegt man ein Baby in einem Monat hin, ja, anstatt dass ein Baby halt 9 Monate braucht. Und ihr sagt eher, ja, gibt so viele Dinge, die werden in unserer Erfahrung halt auch nicht deutlich schneller gehen, auch weil es wieder da eine Limitierung gibt, weil da die Computing Power vielleicht fehlt, weil da vielleicht ist es zwar nett in dieser Nvidia-Welt Jonglieren nachzustellen, aber in unserer Fabrik sollen die Roboter halt durch Revisionsschächte kriechen und da irgendwie Sachen löten, wenn sie Probleme finden, und das nachzubauen, das geht halt doch nicht so schnell. Habe ich das so ein bisschen, fasse ich das irgendwie ganz gut zusammen, dass ihr sagt, toll, spannend, was passiert und könnte auch in den nächsten Jahren viel passieren, aber schon jetzt deutet sich auch an, was alles Reibungspunkte sind, die das Ganze doch noch nicht ganz so schnell machen lassen, wie vielleicht viele Leute denken. Ist das ein gutes Zwischenfazit?
Also im Allgemeinen würde ich ja sagen, das Baby braucht nicht nur 9 Monate, sondern das braucht ja auch noch ein bisschen Vorlauf, bis der 9-Monats-Abschnitt dann mal überhaupt losgeht. Jetzt gibt es ja aber auch den Fall, sozusagen der Lucky Shot, wo das relativ zeitnah startet, dass das Baby ausgetragen wird. Und das jetzt im übertragenen Sinne. Ich glaube, wenn technologischer Fortschritt ist, bei den Modellen, und es sind Softwaremodelle, es sind letztendlich KI-Modelle im Bereich der mobilen Robotik. Das ist da, wo die Musik spielt. Und wir sehen das, hatte ich vorher schon gesagt, bei diesen autonomen mobilen Robotern für isolierte Umgebungen, für bestimmte Use Cases im Bereich Logistik, im Bereich Materialwirtschaft etc., Amazon-Lager etc. Wenn es einen technologischen Fortschritt gibt bei den Softwaremodellen, wo ein skalierbarer Use Case mit adressiert oder ermöglicht wird, dann werden wir Leuchttürme sehen, wo das plötzlich fliegt. Also jetzt, wenn einer ein Modell hat, weil er feststellt, naja, die Aufgabe Hecke schneiden, Baum stutzen, irgendwie noch ein bisschen Unkraut jäten, das ist eigentlich ein Case, den brauchen viele, weil Gärtner gibt's viele, Vorgärten gibt's viele, große Gärten, kleine Gärten, die sind aber von den Aufgaben her eigentlich immer recht überschaubar. Und die Navigation in dieser geschützten Umgebung ist auch einfach, weil da laufen nicht viele Leute rum und ich sag mal, ich habe ein paar Gegebenheiten, es ist ebenerdig, ich muss nicht über Treppen rüber, weil sonst ist da keine Wiese. Wenn ich es jetzt also schaffe, ein Modell zu entwickeln und zu trainieren, was diese überschaubare Anzahl von Nutzvorgängen kann, und wenn ich jetzt ein User-Interface mache, ob das jetzt mit Stimmerkennung, also ich spreche mit dem Ding geht, oder ob das mit irgendwie einer App geht, das ist natürlich softwaretechnisch wieder einfacher zu machen. Aber mit einer App kommt ein einfacher User vielleicht auch noch irgendwie klar. Und ich habe aber jetzt extrem viele Gärtner, die ich ersetzen kann für die vielen Gärten, die gepflegt werden müssen, durch genau diesen Use Case, dann kann das schon auch zeitnah fliegen. Das ist was, was wir dann in 5 Jahren auch sehen können, wenn halt, sagen wir mal, das irgendwie zusammenfällt. Wenn es da keinen skalierbaren Use Case dahinter gibt, wo ich dann auch entsprechende Kosteneffekte realisieren kann, also diese Inspektion der Fabrikanlage, wo der da hinten rumkrabbelt, das ist ja nicht so groß skalierbar. So viele Fabrikanlagen gibt es nicht, wenn ich das vergleiche mit den ganzen Gärten, die gepflegt werden müssen. Dann bleibt es bei so einer Sammlung von irgendwelchen teuren High-End-Nischen-Anwendungen. Und dann wird das auch von der Wahrnehmung her eher ein Nischenthema bleiben bis 2030. Wohingegen, wenn jetzt Heerscharen von Gärtnerrobotern die Gärten pflegen, weil der Case halt gerade mit der technologischen Entwicklung fliegt, dann wird die Öffentlichkeit wahrnehmen, hey, wow, da ist wirklich Substanz dahinter. Und dann wird es natürlich nicht lange dauern, bis man versucht, einen ähnlichen Use Case irgendwo anders zu stricken. Also nicht nur Garten pflegen, Hecke schneiden, sondern Hofkehren.
Hast du eine Lieblingsindustrie oder ein Lieblingsbeispiel, Ralf, wo du dir vorstellen könntest, da könnte so ein Leuchtturm zuerst passieren? Also es ist dann irgendwie Kulinarik, Haushalt, Garten, Haare schneiden.
Also ich glaube, das Thema Landwirtschaft, das ist jetzt kein so richtiger Massen-Use-Case wie Garten bearbeiten, aber sagen wir mal, diese ganzen manuellen Erntearbeiten, Spargel stechen, Trauben ernten, Äpfel ernten etc., da gibt es ja schon Use-Cases. Das ist ein sehr dankbares Feld, gerade in Europa, wo ja die Landwirtschaft eher kleinteilig organisiert ist und nicht optimiert auf Maschineneinsatz, sondern wo ja relativ viel noch mit irgendwelchen günstigen Arbeitskräften gemacht wird oder der Feierabendlandwirt das selber macht, auch wenn sich, sagen wir mal, das wirtschaftlich gar nicht so super rechnet, wie man es sich erhoffen würde oder wenn ich, sagen wir mal, das als professionelles Geschäft betreibe. Also das ist sicherlich ein Themenfeld, wo man das sehen wird. Ich glaube, das zweite Riesenthemenfeld ist Krankenhaus. Weil Pflegenotstand, die ganzen einfachen Tätigkeiten, das ist auch überschaubar. Betten von A nach B fahren, Tabletts ausfahren etc. Da steht auch der Druck dahinter, Stichwort Arbeitskräftemangel, dass ich dort massiv automatisieren muss. Und es ist wahrscheinlich immer noch einfacher machbar als der Haushaltsroboter, der zu Hause steht. Oder für mich immer wieder die Vision der Kellnerroboter, der statt des menschlichen Kellners im Restaurant ausliefert, Bestellung entgegennimmt etc. Das ist, sagen wir mal, von der Komplexität her, was das Ding können muss, ist da Faktor geschätzt 100, wenn nicht 1000, zu dem, was der Landwirtschaftsroboter, der Ernte und Bodenpflege macht, was der können muss.
Verstanden. Also, ne, wenn ich meine Mama fragen würde, dann würde die auf jeden Fall sagen, sie braucht den Unkrautjäter-Roboter. Michael, wenn du mit euren Kunden sprichst oder eine Umfrage oder Marktforschung betreibst, was könnten so typische Features oder Weiterentwicklungen sein, wo du sagst, oh, wenn wir das hinkriegten, Das würde so viele unserer Kunden richtig, richtig happy machen.
Ja, das ist auch eine gute Frage. Also generell muss ich sagen, ist so cool, was passiert momentan in der KI-Welt und was wir machen könnten. Und ich denke mal, es wird in den nächsten Monaten und Jahren auf jeden Fall ganz viel dabei sein, was wir nutzen können und was auch den Kunden hilft. Was wir gesehen haben, 2019 hatten wir diese KI-Funktionalität hinzugefügt mit der prädiktiven Wartung. Das heißt, dass man weiß, wann irgendwas ausfällt. Und da gibt es auch so Case-Studies für. Das heißt, hier wurde mal ein Automobilwerk mit so einer Predictive Maintenance ausgestattet. Und hier konnten so Ausfallzeiten um 45% reduziert werden. Und das ist einfach total viel für so ein Automobilwerk, ne? Also das ist, da steckt so viel Geld dahinter, was da gespart werden kann, um so eine Ausfallzeit, wo ganz viele Leute dran beschäftigt sind, wo ganz viel unnötig Stillstand von der Produktionslinie ist. Und das ist so ein Thema, das wurde rausgegriffen, das ist eine KI-Funktionalität und das hat sehr, sehr viel gebracht. Und auch dieser Markt rund um KI, die in die Wartung mit einfließt, das ist so ein Wachstumsmarkt, der wird prognostiziert bis 2030 mit 1600% Wachstum oder so, ja. Also unfassbar viel Wachstumsmöglichkeiten, die wir allein in diesem Feld haben. Und da gibt es, also was ich sehe, sehr, sehr viele Ansätze, die wir auch mit anderen Funktionen realisieren können, die auch unsere Kunden interessieren und die auch generell die ganze Industriefertigung revolutionieren können. Genau, als kleines Manko dahinter ist natürlich, dass wir die aktuellen Regularien beachten müssen und dass wir immer darauf achten müssen, dass der Mensch geschützt wird. Ja. Und da ist immer ist es jetzt kein negatives Hindernis. Ja. Also da müssen wir darauf Wert setzen und das müssen wir berücksichtigen bei allen Lösungen, die wir irgendwie kreieren. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt sagen müssen, nein, wir machen das gar nicht, sondern wir gehen erstmal in die Richtung. Das macht die ganz viel Forschung. Da gibt es auch verschiedene, andere Operating Systems für Roboter, diese ROS-Community, die ist da ganz stark im Forschungsumfeld. Und da wird ganz viel geforscht, also auch in unserer eigenen Entwicklung machen wir ganz viel, was alles möglich ist. Und dann diesen Schritt zu gehen, das bringt wirklich was für ein produzierendes Unternehmen. Das kommt immer wieder vor, aber es ist nicht so, dass wir jeden Monat ein neues Feature releasen, wo wir jetzt mit einem Large Language Model eine neue Programmiermethode erfunden haben, die jetzt sofort eingesetzt werden kann. Also der Innovationszug, der fährt immer schneller, man merkt das. Aber man kann doch aufspringen, so schnell fährt er noch nicht.
Ich komme ja so ein bisschen aus dem Online-Marketing, Digital-Marketing und bei uns wird dann immer gesagt, so um Himmels Willen, dieses doofe DSGVO, das macht uns irgendwie die Analyse schwer, das macht uns viel schwerer, irgendwie den Website-Besucher zu verstehen, weil wir müssen irgendwie immer fragen, bevor wir irgendwie Daten wegschreiben und so. Gibt es auch in eurer Branche Gesetze in Europa oder Deutschland, von denen ihr sagt, macht alles Sinn? Aber dadurch verspielen wir vielleicht in der nächsten Dekade unseren Rang auf dem Welt-Robotics-Markt.
Ja, gute Frage. Jede Norm beschränkt im Innovationsgrad. Ja? Muss man natürlich sagen. Also wenn ich eine Risikobeurteilung mache im Rahmen der Maschinenrichtlinie, ja, dann ist das erstmal ein großer Aufwand und manchmal gibt es schon Maschinen, die funktionieren so, da müsste ich eigentlich gar nichts machen, ne, und das würde einfach alles so gehen. Aber die Beschränkung, dass man diese Beurteilung machen muss, die macht schon Sinn und es ist auch gut, dass wir die so umsetzen müssen. Und da bin ich auch froh, dass wir in Ländern leben, wo das gemacht wird. Und deswegen, also ich sage nicht, dass die Regularien, die wir haben, schlecht sind oder uns zu sehr behindern, sondern man muss mit den Regularien am besten zusammenarbeiten, ja, und darin dann die Lösungen kreieren. Das sehen wir auch bei der Cyber Security bei dem Cyber Resilience Act. Das ist ganz viel Aufwand für uns als Unternehmen, da konform zu werden oder zu sein. Aber es ist natürlich auch sinnvoll und wichtig, ja, dass wir da stark sind und auch die Industrie sicher machen vor Cyberangriffen. Ne? Das ist auch ein ein großer Aufwand, so ähnlich wie die DSGVO ja, für dich dann war, ist das dann der Cyber Resilience Act für uns. Aber es ist ein Aufwand, den wir in Kauf nehmen müssen und auch gerne machen. Ne?
Ich würde das differenzieren wollen. Ja, es gibt einmal die Regularien, wo es um die Sicherheit des Menschen geht. Ja, also das Ding zertifiziert ist, den Menschen nicht irgendwie verletzen kann, töten kann, whatever. Ich glaube, da kommt man nicht drum herum. Und da fangen die Probleme dann an, wenn ich also jetzt irgendwelche neuronalen Netze habe und alles, das ganze Thema Deep Learning sind ja neuronale Netze, wo analytisch nicht nachgewiesen werden kann, wie eine bestimmte Reaktion des Systems überhaupt erzeugt wird. Sagen die Entwickler ja selber, dass sie das selber nicht so ganz nachvollziehen können. Auf der Basis, wenn ich jetzt rein softwaregestützten Sicherheitsmechanismus habe, der aber nicht nachverfolgbar ist, da wird es dann schon tricky. Weil damit verhindere ich, dass ich mit einer Software, die eine extrem hohe Verlässlichkeit hat, 99,9 oder 99 oder irgend sowas Prozent, ich verhindere, dass die klassischen Sicherheitssysteme ersetzt, obwohl ein überschaubares Restrisiko dahinter ist. Da glaube ich, an der Stelle, da muss man nochmal nachdenken, wie das geht. Das ist aber, sagen wir mal, grundsätzlich ist das ja richtig. Und die Lösung, die wir heute sehen, ist, ich habe halt konventionelle Sicherheitssysteme on top zu allem, was die Software so kann. Wenn man diese autonomen Fahrzeuge sich anschaut, sagen wir mal, die navigieren und so weiter und haben dann aber alle den Laserscanner eines großen deutschen Sensorherstellers vorne drauf, der halt zusammen mit einer Steuerung relativ weit unten das Fahrzeug zum Abstoppen bringt, wenn da irgendein Hindernis in Sicht ist oder sowas. Der andere Teil von Regularien, wo es drum geht, Datenschutzverordnung, Cyberverordnung, was darf ich mit KI machen, was darf ich nicht machen und so weiter, das finde ich wesentlich schwieriger. Das ist klar auf der einen Seite irgendwo nachvollziehbar, aber es ist natürlich schon auch so eine europäische oder deutsche Angewohnheit. Ich überlege mir erstmal, wenn was Neues kommt, Regeln aufzustellen, um das Neue zu verhindern und einzugrenzen. Und hemme damit natürlich die Innovation und erreiche eigentlich am Ende nur eins. Die Leute, die sich damit befassen, sind irgendwann, und bei Gentechnologie haben wir es ja auch gesehen, die sind alle in den USA, sind dann rüber in die USA gegangen. Jetzt haben wir noch einen anderen Spieler hier mit auf dem Globus, das ist China. Und am Ende des Tages, wenn Europa dann nicht einen Weg findet und Innovation fördert, anstatt sie zu behindern, dass am Ende des Tages die USA und China das untereinander ausmachen und wir dann sowas wie eben Google oder Amazon Web Services oder irgendwelche anderen großen Plattformen haben werden, die ganze Basistechnologie den Europäern am Ende des Tages verkaufen. Und das ist natürlich schon ein Riesenthema.
Eine Frage mit Bitte auf eine kurze Antwort von euch beiden. Hat Robotik in den letzten 10 Jahren in Deutschland Menschen Arbeitsplätze gekostet? Eher ja oder eher nein?
Nein.
Michael sagt eher nein. Ralf?
In Deutschland unterm Strich.
Also relevant, ne? Jetzt nicht, hat jemand seinen Job verloren, sondern relevant. Haben in Deutschland Menschen relevant durch Robotik Arbeitsplätze verloren?
Es sind sicherlich Arbeitsplätze substituiert worden. Die Frage ist, wären die Menschen jetzt gerade die letzten Jahre überhaupt verfügbar? Oder sind das nicht Arbeitsplätze, die entstehen oder Tätigkeiten, die durch Wachstum entstehen, wo es die Leute heute schon gar nicht mehr gibt. Sagen wir mal, unterm Strich würde ich sagen, dass das für Deutschland das ganze Thema neutral ist, weil wir sind ein Hersteller der Technologie. Es verschiebt sich natürlich das Qualifikationsprofil. Wenn ich einen Werker im Bereich Logistik, im Bereich Montage in der Fabrikhalle, wenn ich den ersetze durch einen Roboter und dafür irgendwie einen Softwareingenieur und einen Techniker habt, der das Ding wartet, etc., habe ich ein ganz anderes Qualifikationsprofil.
Ja, aber also ich höre, und das wäre auch meine Wahrnehmung gewesen, ne, dass man irgendwie sagt, die machen uns alle arbeitslos, ist jetzt so in den letzten 10 Jahren in Deutschland nicht in großem Stil passiert. Glaube ich, das seht ihr beide ähnlich, Michael. Genau. Und wenn man jetzt 10 Jahre weitergeht, wir haben 2034 und ich euch die Frage nochmal stelle, was schätzt ihr da?
Ja, sehr schwierig, wenn man nicht weiß, wo es hingeht.
Soll ich mich vorwagen?
Ich denke, dass die Standard-Industrieroboter, also Industrierobotik an sich, die weitere Automatisierung wird nicht zu einer großen Arbeitslosigkeit führen. Ja? Das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen. Also seit es Industrieroboter gibt, gibt es die Angst vor Arbeitsplatzverlust. Aber wir sehen das Gegenteil. Das immer höher steigendere Maß an Automatisierung führt zu besseren Produktionsstraßen, führt dazu, dass Systemintegratoren oder die Industrie außenrum um diese Produktion immer weiter wächst. Produktionshallen werden auch gereinigt, müssen, haben andere Dienstleister. Es gibt Dienstleister der Dienstleister, die auch davon wieder profitieren. Also da gibt es ganz, ganz viel Potenzial für Arbeitsplätze in jeglichem Bereich. Es ist ja nicht so, dass es sehr viele Leute gibt, die gerne an einem Fließband produzieren wollen. Das ist immer so ein schönes Beispiel. Dafür ist Automatisierung gut. Und da denke ich auch nicht, dass es da einen großen Einbruch gibt. Die Frage ist, wenn wir in einem Arbeitssegment sind, wo humanoide Roboter eingesetzt werden können, das heißt außerhalb von Produktionshallen, können wir da Arbeitsplätze oder da Mehrwert generieren auf anderem Wege.
Aber du bist durchaus optimistisch und sagst, es gibt Anzeichen, man kann sie nicht vorhersehen, aber es gibt schon Anzeichen, dass es sich unterm Strich eher gut auswirkt und du würdest optimistisch bleiben.
Ja.
Fass ich so zusammen. Okay, toll. Ralf, du hattest eben was gesagt, ich wage mich vor. Wo wolltest du dich vorwagen?
Naja, also wir reden jetzt über 2035, nicht über 2030. Ich glaube, bis 2035 werden wir ein paar technologische Durchbrüche, also auf der Softwareseite, Stichwort nochmal, die Modelle, die trainierten Modelle, die verfügbaren Datenbasen dahinter, werden wir haben, dass wir Massenanwendungen sehen, wo ich einfache menschliche Tätigkeit, Lagerarbeit, Gärtner, den Kellner bin ich mir nach wie vor nicht sicher, der ist super komplex. Solche Tätigkeiten, wo wir die sehr gut durch autonome Roboterfahrzeuge, irgendwelche Gerätschaften ersetzen können. Unter der Annahme, wir hätten ein großes Reservoir an Arbeitskräften, die diese Jobs machen wollen und können, glaube ich, gäbe es da schon auch Freisetzungen. Weil wenn der Use Case nur groß genug ist und das schön skaliert, und das skaliert er dann nicht nur in Deutschland, das skaliert er dann weltweit oder zumindest in den Entwicklungsländern, wo wir entsprechende Lohnkostenniveaus haben, dann würden wir dort sicherlich Leute freisetzen. Ich persönlich glaube aber, dass wir bis 2035, wenn der Trend sich fortsetzt, den wir gerade sehen, dass wir diese Arbeitskräfte gar nicht haben, weil sie gar nicht da sind physisch oder diejenigen, die da sind, den Job nicht machen wollen. Es findet ja heute schon keiner irgendeinen Kellner oder irgendeine Servicekraft, ist extrem schwierig geworden, sodass ich glaube, dass wir das sogar zwingend brauchen, um diese Lücke zu decken für diese, also an Arbeitskräften für diese Art von Tätigkeiten. Die kriegen wir anders überhaupt nicht mehr geschlossen.
Jetzt habe ich euch eine gute Stunde zugehört, habe ganz viele Fragen gestellt und bin schon dadurch, dass ich auch viel auf YouTube AI-Videos gucke oder Videos mit AI-News gucke, war das schon sehr euphorisch. Ihr habt mir da auf der einen Seite ein kleines bisschen die Euphorie, positiv ausgedrückt, gebremst. Aber auf der anderen Seite habt ihr mir auch ein bisschen die Angst genommen, dass sozusagen meine Tochter, die ist jetzt 9, dass ich ihr in 10 Jahren gar nicht sagen könnte, worin sie eine Ausbildung macht, denn wird ja eh alles von Robotern gemacht, sondern habe so ein bisschen das Gefühl, hey, das entwickelt sich alles immer mit und Menschen und Maschinen entwickeln sich gleichzeitig und sozusagen für beide ist Platz. Das finde ich auf der anderen Seite auch eher so ein gutes Fazit, das ich jetzt aus diesem Gespräch mit euch beiden Experten mitnehme. Was ist noch ein Thema, das ich vielleicht vergessen habe vor lauter Euphorie, wo ihr sagt, da sollte man als Zuhörer unbedingt auch Bescheid wissen, das ist spannend zum Thema Robotik und vielleicht noch gar nicht so oft drüber gesprochen. Gibt's da was?
Ich glaube, im Bereich Robotik haben wir aus meiner Sicht die wichtigen Themen alle adressiert. Überall da, Stichwort Service-Robots. Das ist ja manchmal so eine ganz massive Begriffsverwirrung. Ein Service-Robot ist ja nicht ein physischer Roboter, der einen Service macht, sondern das ist ja eine Softwarelösung, die irgendwas, was ein Mensch vielleicht in einen Computer eintippt, also Rechnungsprüfung oder sowas, was das Ding automatisiert. Das ist ein ganz anderes Thema, weil es ist eine reine Softwarelösung, wo ich das ganze Thema Sicherheit in der Fabrik nicht habe. Ich habe auch eine ganz andere Möglichkeit, das zu testen. Das heißt, wenn mich einer fragt, welche Art von Robotik wird durch AI stärker beschleunigt, würde ich sagen, diese rein softwaregestützten Lösungen, also das Callcenter ersetzen, die Rechnungsprüfung ersetzen und. Da gibt es ja auch viele Use Cases. Das geht alles einfacher, weil wenn da irgendwas sich aufhängt, wenn da irgendwas schief läuft, drücke ich auf die Reset-Taste, kein Mensch zu Schaden gekommen, muss vielleicht irgendwas wieder herstellen, aber dann läuft's wieder. Da kann ich in diesem Try-and-Error-Verfahren, wie auch Startups funktionieren und wie diese Softwarebranche zum Teil funktioniert, komme ich viel schneller voran. Das ist vielleicht auch andersrum drauf geschaut, eine der Bremsen, warum wir beide da vielleicht so ein bisschen weniger euphorisch sind, weil wir einfach wissen, so wie ich in der Fabrikhalle erstmal auf dem Shopfloor angekommen bin und das Ding muss sicher funktionieren, es darf nichts kaputt machen, es darf keinen Menschen schädigen, es muss eine bestimmte Standfestigkeit haben und. Da ist es wesentlich schwieriger wie in dieser heilen App-Welt, wo ich es einfach mal probiere und dann das 20. Update schicke, wenn es halt nicht läuft.
Hm. Also move fast and break things ist kein guter Tipp für darum, wenn es um die physikalische Welt geht. Okay. Michael, habe ich noch was vergessen?
Du hast alles angerissen. Wir haben alle Trendthemen sind wir durchgegangen. Ja. Genau, ich finde es halt auch wichtig, dass man das separiert, die verschiedenen Märkte, ne, und die verschiedenen Arten von Robotern. Dass wir hier hauptsächlich heute über Mehrachskinematiken gesprochen haben. Ja? Also alles, was sich bewegt mit verschiedenen Motoren da drin, die Art von Roboter in Industrieumgebung, das ist so das, was jetzt heute so, meine ich, so Thema war. Und da haben wir eigentlich alles abgehakt, ja.
Das freut mich, dann danke ich auch den Zuhörerinnen und Zuhörern zu Hause, dass ihr offensichtlich bis jetzt noch dran geblieben seid. Wöchentlich findet ihr unseren Podcast Digitale VorreiterInnen und einmal am letzten Freitag des Monats bringen wir wie heute den Inside Talk, das ist so ein bisschen unser Deep Dive Podcast. Aktuell haben wir da viele AI-Themen, aber auch natürlich das, was anscheinend durch AI jetzt vorangeht, vielleicht Robotik. Im letzten Monat haben wir dazu zum Beispiel den OMR Bühnentalk mit der AI-Unternehmerin Elisabeth Lorange und Philipp Klöckner vom Doppelgänger-Podcast live gestellt. Und daran haben wir uns unterhalten, wie gut Deutschland für die vierte Industrialisierung, also die AI-Industrialisierung, aufgestellt ist, welche Geschäftsmodelle an Relevanz gewinnen und wie man als Unternehmen vielleicht auch sein USP im AI-Zeitalter finden kann. Also wie kann ich abschätzen, was von meinen Daten wirklich wertvoll oder werttreibend sein kann? Lieben Dank fürs Zuhören nach zu Hause. Falls ich dich noch um 5 Sekunden Zeit bitten darf, dann verpass uns doch gerne eine Sternebewertung für diesen Podcast. Das würde uns absolut die Welt bedeuten. Vielen Dank dafür schon mal. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich habe mich gefreut, dass ihr hier wart. Lieben Dank an meine Gäste, Dr. Ralf Lessig und Michael Finke von Mitsubishi. Hat mir sehr geholfen, euch Fragen stellen zu dürfen und habe mich sehr über eure Antworten gefreut. Dankeschön nochmal.
Ja, danke, Christoph.
Vielen Dank.
Dann bis zum nächsten Mal. Wir verabschieden uns. Es sagt tschüss Michael Finke, tschüss Dr. Ralf Lessig und tschüss von Christoph Bosek. Ciao, ciao.